People Pleaser, dieser Begriff ist sicher schon einige Male in diesem Podcast gefallen, weil viele von uns genau das sind, mal mehr und mal weniger. In Kombination mit dem Emotional Load, den wir immer tragen, werden wir dann schnell zur Feel-Good-Managerin. Keine gute Idee, sagt unser heutiger Gast Laura Fröhlich. Aber auch nicht unsere Schuld. Dennoch können wir lernen, diesen Job zu kündigen. Laura hat drei Kinder, arbeitet in einer Kommunikationsagentur und ist erfolgreiche Buchautorin und Expertin für Mental Load. Auf ihrem beliebten Blog beschäftigt sie sich mit der mentalen Belastung von Müttern und hält Workshops, Online-Seminare und Vorträge dazu. Ihr neues Buch „Ich bin nicht deine Feelgood-Managerin“ lädt dazu ein, noch viel mehr lästige Jobs zu kündigen, den der Männerversteherin zum Beispiel, der Schönmacherin, der immer netten Kollegin und der Klassensprecherin. Warum und wie? Darüber spreche ich heute mit ihr.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama für Sorge Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mamaseins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hi Laura, schön, dass du da bist.
Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, ich hab so geschmunzelt, auch wenn es nicht ganz so lustig ist manchmal, aber als du diese Jobbeschreibungen oder Rollenbeschreibungen so aufgelistet hast im Buch, haben wir so: Check, check, ah ja, gut, check, die habe ich auch alle.
Ja, und ich glaube, das ist so schön auch zu lesen, dass man damit nicht alleine ist, ne? Weil das ging mir ja selbst auch so, als ich erkannt habe, dass es nicht nur mein Fall ist, sondern so viele Frauen sich damit identifizieren. Dann dachte ich, das ist wieder genau das richtige Thema für ein Buch.
Ja, ich habe es gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich finde, dass das eine Lücke schließt, weil also das Thema immer so im Hintergrund wabert und wir im Podcast in vielen Folgen, die wir haben, auch immer mal wieder angeschnitten haben. Aber das so in Summe zu sehen, dachte ich so, oh ja, krass. Das ist
Ja.
so viel der Last, die manchmal auf meinen Schultern liegt. Michelle ist heute nicht da, aber die sagt auch immer, sie liebt Begriffe. Und da gibt es jetzt Begriffe dafür. Und gerade so diese Klassensprecherin, dachte ich so, oh ja, also nicht, dass ich es nicht schon immer war, auch in der Schule, aber ich bin es immer noch weiter. Was verbirgt sich denn zum Beispiel dahinter?
Also diese Rolle der Klassensprecherin, die kennen wir ja immer, dass wir für eine Gruppe Verantwortung übernehmen. Jetzt in diesem Fall ist es auch so die Klassensprecherin der Familie, zum Beispiel als Tochter. Es ist nämlich so, dass tatsächlich gerade Töchter in Familien besonders viel Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für die Eltern. Ja, sobald es Söhne gibt und Töchter, übernehmen eher die Töchter Verantwortung, zum Beispiel für die Pflege der Eltern, für die familiäre Kommunikation, mal ein Familientreff organisieren, nachfragen, wie geht's Mama, Papa, Tante XY. Und was ganz interessant ist, man nennt dieses Thema auch Daughtering. Die Alison Elford hat dazu auch geforscht. Also das ist jetzt nicht meine Idee, sondern dieses Daughtering zeigt nochmal, wie oft gerade auch Frauen in diese verantwortungsvolle Rolle gebracht werden als Tochter, besonders oft als älteste Tochter. Und wie gerade diese Töchter, bist du auch, genau ich auch, wie diese Töchter dann später auch im Alltag hochfunktional sind. Das heißt, die haben ihren Alltag, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, perfekt im Griff. Die kümmern sich, wenn sie eigene Kinder haben, super um die eigenen Kinder, Alltagsorganisation, Beruf. Und das Problem ist bei dieser Hochfunktionalität, dass wir da als Frau, wie auch so vielen anderen Rollen, oft ganz schwer nur rauskommen. Ja, wir hängen da so richtig drin. Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst, manchmal auch, nicht immer, aber manchmal auch mit sehr perfektionistischem Anspruch. Und wir versuchen, alles hinzubekommen. Und ich habe da noch so ein schönes Bild von so einem Schwan. Ja, nach außen hin gleitet der Schwan perfekt über den See und unter Wasser paddelt er wie verrückt. Und da können sich wahrscheinlich viele Zuhörerinnen direkt mit identifizieren. Nach außen, ja, sieht es immer aus, Mensch, du kriegst aber viel hin. Aber wir fühlen uns dann oft abends am Küchentisch so, wie ich weiß gar nicht mehr, wie ich den nächsten Tag schaffen soll.
Also ich habe da so gerade ein aktuelles Beispiel. Unsere Hörerinnen sind vielleicht schon genervt. Ich struggle damit, dass ich 40 werde bald. Und das, also
Ja,
wenn ihr die
verstehe
Folge
ich.
hört, ist es schon durch. Und meine Oma hat am gleichen Tag Geburtstag, die wird 90. Und ich werde 40. Und ich organisiere im Kopf schon so viel und ich denke an so viel. Und ich denke, wie machen wir das dann, dass es allen gefällt, dass sich alle wohlfühlen, dass meine Oma einen guten Tag hat, dass die Gäste einen guten Tag haben, dass meine Kinder nicht gelangweilt sind, wenn sie stundenlang bei einer 90-jährigen Oma rumsitzen müssen und so weiter. Und dann hat meine Therapeutin ganz richtig gesagt, ist ja auch ihr Geburtstag. Da dürfen Sie auch schon mal überlegen, was eigentlich Sie wollen.
Und da sind wir direkt beim nächsten Punkt. Denn was du ja auch gerade beschrieben hast, dass du dich so sehr auch um die Oma kümmerst, Michelle mag gern Begriffe und ich finde das auch gut, weil wir es definieren, das nennt man Kinkeeping, also diese Verwandtschaft zusammenhalten. Und jetzt sagst du gerade, es ist auch dein Geburtstag, aber das Erste, an was wir denken, ist, was brauchen die anderen, die Oma, die Gäste, die kommen. Und das ist auch Inhalt meines Buches, dass das Problem ist an all diesen Rollen, die ja an sich auch was Schönes sind, wir machen das ja gern. Aber wir können uns kaum rausziehen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, deshalb ist meine Stimme so. Aber wir können uns da oft nur schwer rausziehen. Und das größte Problem ist, dass wir gar keine Zeit mehr haben, uns um uns zu kümmern. Da hast du gerade das perfekte Beispiel geliefert. Damit kann ich mich sehr gut identifizieren und sicher alle Hörerinnen auch. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit diesen Rollen beschäftigen, um auch mal wieder Mitgefühl mit uns selbst zu bekommen und diese Frage zu stellen, an meinem 40. nicht, was möchte die Oma gern, was möchten die Gäste gern, sondern wie habe ich mir den Geburtstag vorgestellt, vor allem dann, wenn ich da so einen kleinen Schmerz mit habe, älter zu werden.
Ja, und also ich denke, das, was du jetzt gesagt hast, das sind ja eigentlich schöne Rollen. Also es ist ja schön, dass sich jemand, dass man sich darum sorgt, dass es anderen auch gut geht, dass die Familie zusammenhält, ne, dass das alles passt. Aber das, was du in deinem Buch schreibst, ist ja auch, wir Frauen sind halt so sozialisiert, dass wir das übernehmen oder gerade wir Mütter dann uns verantwortlich fühlen. Und dann wird es eben zur Last, oder? Wie würdest du das beschreiben? Warum machen wir das?
Genau, also du hast es schon gesagt, Sozialisation. Wir werden schon oft als kleine Mädchen so sozialisiert, uns verantwortlich zu fühlen, also eingebunden in die sogenannte Elfenarbeit. Komm, wir schreiben der Oma mal eine Karte. Ja, und wir neigen dann eher dazu, vielleicht zum Beispiel einem kleinen Jungen zu sagen, ach, der macht das nicht gern, der malt nicht gern, also hole ich die Tochter dazu. Mädchen werden dazu angehalten, sich zu vertragen. Ja, bei Jungs ist es völlig in Ordnung. Die streiten, die gehen in den Wettbewerb. Und bei Mädchen, denen geben wir das Gefühl, dass sie für Frieden sorgen sollen. Auch so ein typisches Beispiel, dass manchmal in Schulen die scheinbar ruhigen Mädchen zu den etwas unruhigeren Jungs gesetzt werden, damit sie einen positiven Einfluss haben. Das ist genau wieder diese fatale Botschaft für Mädchen, die dann später zu Frauen werden. Ihr müsst für eine gute, ruhige, angenehme Atmosphäre sorgen. Ja, und so wachsen wir auf. Wir haben oft weibliche Vorbilder, die sich kümmern. Eine Mutter, eine Tante, eine Oma, die Familien zusammenhalten und so weiter und so fort. Und dann gibt's diese gesellschaftliche Rollenerwartung. Also wir Frauen, wir merken alle genau, wenn wir uns nicht kümmern, wenn wir uns nicht für den Haushalt interessieren, wenn wir keine Kinder wollen, wenn wir uns nicht für unser Aussehen interessieren, wir möchten alle schlank sein, also diese Erwartung, die wir an Frauen haben, wir erfüllen das nicht, dann kommt immer diese Reaktion von außen, mal mehr oder weniger subtil. Warum bist denn du so chaotisch? Oder wie, du willst keine Kinder? Oder wie, du willst mit deinen Kindern nicht die ganze Zeit verbringen? Ja, und das ist der Grund, warum wir uns dann oft diesen Erwartungen hingeben, weil wir müssten uns ja sonst ständig rechtfertigen oder dieses Schamgefühl ist auch unangenehm. Jede Mutter, die jetzt zuhört, weiß, wenn es dann nachher heißt, ach, jetzt hast du dein Kind 3 Tage allein gelassen, wie geht es denn, ja? Und sofort haben wir so ein ganz enormes Schuldgefühl. Und diese Sozialisation, dieses Schuldgefühl und diese Erwartungshaltung, die führt dazu, dass wir diese Rollen auch ständig übernehmen und eben zum Beispiel nicht sagen, Moment mal, ich möchte diese Familienfeier nicht organisieren. Oder Moment mal, ich möchte mich jetzt diese Woche nicht um die Eltern kümmern, weil ich habe beruflich so viel zu tun. Und da habe ich eben diese verschiedenen Rollen aufgezeigt. Ich komme zu deiner anderen Frage. Ich wollte schon auch klar machen, wie wertvoll diese Arbeit ist und was für enorme Kompetenzen Menschen besitzen, die diese Rollen ausfüllen. Also, das ist Projektmanagement auf höchstem Niveau. Das ist zum Beispiel auch menschliche Führung. Also das sind alles auch Qualitäten, die wir auch beruflich super einsetzen können. Wir können uns hineinversetzen in andere Menschen. Wir können Feste und Feiern organisieren. Wir können menschliche Beziehungen gestalten. Das heißt, diese Rollen sind nicht nur, oh Gott, ihr müsst all diese Rollen ausfüllen, sondern hey, guck mal, ihr könnt unglaublich viel. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig zu sagen, Moment mal, wenn wir das Gefühl haben, wir können aus dieser Rolle nie raustreten, alle erwarten es ständig. Also vielleicht auch deine Oma, ich weiß es nicht, wie es ist, aber du hast das Gefühl, die erwartet auch, dass ich mich kümmere. Dann wird's kritisch, weil wir wollen auch manchmal diese Fähigkeit nicht anwenden. Ja, bloß weil ich etwas gut kann, möchte ich das nicht ständig tun. Und das ist auch der Punkt, weshalb dieses Buch Mut machen soll, auch ab und zu mal eine Lücke stehen zu lassen oder sich bewusst zu überlegen, wo möchte ich diese Rolle spielen, wo übernehme ich die gern und wo wird es mir aber zu viel, zum Beispiel auch gerade bei verwandtschaftlicher Arbeit, wo möchte ich nicht immer diejenige sein, die alles organisiert, zum Beispiel auch Pflege von Angehörigen ist natürlich eine enorme Aufgabe, kann sehr belastend sein und gerade Frauen werden da oft eingebunden und machen das auch tatsächlich, zeigen Studien wesentlich öfters als Männer, nicht nur, man darf es nicht pauschalisieren. Aber das ist natürlich auch der Grund, warum Frauen so viele unbezahlte Arbeit übernehmen und dann am Ende aber auch so erschöpft sind.
Also ich überlege gerade, wie es bei uns ist. Ich bin eine sehr weibliche Familie. Also ich habe eine Schwester, meine Mama hat eine Schwester, sind immer zwei Mädels und ich habe zwei Jungs. Deswegen ja. hab ich jetzt nicht den direkten Vergleich, wie es wäre, wenn ich jetzt noch einen Bruder hätte. Aber es ist einfach so gesetzt, dass wir das machen und nicht unsere Partner. Muss man auch ganz ehrlich sagen.
Ja, genau. Ja. Ja, und da merken wir auch schon wieder, dass das nicht nur, es sind natürlich auch Männer, die manchmal ein Stück weit dann sagen, sie kann das viel besser, ja, sie kann das super mit den ganzen WhatsApp-Gruppen, sie kann tolle Familienfeiern organisieren, die hat tolle Geschenkideen. Also es ist manchmal so ein bisschen eine Bequemlichkeit, sie kann das besser, aber das merke ich schon auch zum Beispiel an mir selbst, es ist dann auch manchmal sowas, ich weiß, ich kann das gut, ich organisiere das super schnell, ich weiß, was das richtige Geschenk für Tante XY ist, ja, also ich kann dann auch schwer loslassen, weil ich sofort befürchte, wahrscheinlich wird er kein so gutes Geschenk machen oder es wird ewig dauern, bis die mal einen Termin gefunden haben. Das heißt, ich mit meiner Superkompetenz switch dann da sofort rein und bin natürlich auch ein Teil der Problematik, einfach weil ich sofort in jede Verantwortungslücke hineinspringe und dieses Moment mal, ich weiß, ich kann es gut, ich kann es vielleicht sogar auch besser als die anderen, trotzdem nehme ich mich hier mal raus, ja, zu meinem eigenen Schutz, aber auch damit die anderen mal zum Zuge kommen, Kompetenzen erwerben, ne? Weil diese Hochfunktionalität bezweckt auch gerade in Bezug auf Elfenarbeit, ich habe auch die Rolle der Schönmacherin, die natürlich auch viele Mütter kennen, das bezweckt natürlich auch, dass wir diese ganzen Aufgaben auf unserer To-Do-Liste haben. Und dieser Mut auch mal, was nicht zu übernehmen, auch gerne in Absprache, hey, mach du das doch. Das ist ja sowieso auch Thema meiner langjährigen Arbeit bei Mental Load und Familienorganisation. Und dieses Mal eine Lücke nicht auszufüllen, das habe ich selbst auch bei mir erlebt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning.
Die Schönmacherin kenne ich auch in mir. Ich bin eigentlich keine so Deko-Queen, so würde ich sagen. Aber so an Weihnachten und den Festtagen, seit wir Kinder haben, fühle ich mich, muss ich dekorieren. Und dann sagt man mal, lass es doch, wenn es dich stresst. Ich denke so, ja, aber es muss doch schön sein. Es war doch zu Hause auch immer so schön an Weihnachten. Wir müssen das doch machen. Und das ist ganz schwierig. Und der versteht manchmal wirklich, der versteht gar nicht, warum.
Du sprichst einen ganz wichtigen Zwiespalt an, denn es ist nun mal nicht so einfach. Einfach ist nicht zu tun. Du sagst, du kennst es von früher. Und tatsächlich, also wir Menschen, wir lieben ja auch diese Erinnerungen und diese Rituale. Da haben Kerzen geleuchtet, da hat man gesungen, da wurde dekoriert. Übrigens auch da, ich vermute jetzt einfach mal wahrscheinlich eher von deiner Mutter.
Ja, also wieder sicher.
Genau, das heißt, Frauen geben das an die nächsten Generationen weiter. Und wir machen das dann auch so, weil es schön war, weil alle davon profitiert haben. Und ich kann auch da wieder total nachfühlen, was du sagst. Denn ich habe dieses Jahr mal ganz bewusst wirklich sehr wenig dekoriert. Ich hatte keine Zeit und tatsächlich meine Familie, die haben dann auch nicht die ganze Weihnachtsdeko aus dem Keller geholt. Und ich habe schon gemerkt, es war nicht so schön. Also diese Arbeit ist wichtig und wertvoll, denn an was denken wir später zurück? An eben genau dieses schöne Deko, dieser Kerzenschein, die Musik. Und trotzdem habe ich gemerkt, dadurch war mein Weihnachten etwas weniger glitzerreich, aber ich hatte mehr Zeit. Ja, und trotzdem würde ich jetzt im nächsten Jahr nochmal mit meiner Familie sagen, Moment mal, ich fand es letztes Jahr ein bisschen wenig weihnachtlich, lasst uns das bitte dieses Jahr anders machen, aber ich würde mich da schon auch bewusst rausnehmen, auch im Hinblick darauf, ich habe eine Tochter, ja, und ich sehe natürlich, dass wenn ich wieder die die bin, die dekoriert, die die Kerzen anzündet. Ich stelle oft Blumen auf den Tisch, ja. Dann wird es genau wieder weitergegeben. Und wenn das jetzt nur das Dekorieren wäre, okay. Ja. Aber wir machen das ja dann zum Beispiel auch im beruflichen Kontext, dass wir da zum Beispiel auch wieder als Frauen mal ein bisschen dekorieren. Hey, komm, lass uns hier mal eine Pflanze aufstellen. Oder hey, lass uns doch irgendwie um Fasching, so heißt es bei uns im schwäbischen Raum, lass uns da genau so ein bisschen Deko machen oder so. Dann haben Frauen schon wieder diese Schönmacherin-Funktion. Dann schreiben sie Karten zum Geburtstag. Sind wir wieder beim Thema Geschenke. Und dekorieren die Wohnung oder sorgen für neue Bilder an der Wand. Und dann muss man sagen, dann ist man schon wieder in dieser Rolle drin. Und das alles nimmt Zeit in Anspruch. Also wenn man sich mal ausrechnet im Laufe eines ganzen Lebens, wie viel Zeit hat man dekoriert, das Ganze aber auch wieder abgebaut, hat vielleicht neue Deko gekauft, alte entsorgt. Das ist unglaublich viel Zeit. Und wenn wir uns jetzt mal wieder anschauen, den Unterschied zwischen Männern und Frauen, wie viel mehr Zeit haben Männer, um zu chillen, eine Stunde länger im Büro zu bleiben, zum Sport zu gehen, was auch immer sie möchten. Und da sind wir wieder beim strukturellen Problem. Ja, in unserer Gesellschaft erwarten wir, dass Frauen für eine gemütliche Atmosphäre sorgen, Beziehungen gestalten, sich um Kinder und Angehörige kümmern. Und Frauen zahlen dadurch eine extrem hohe Zeitsteuer. Und wir hatten anfangs dieses schlechte Gewissen. Das ist das Gemeine und Fatale. Ja, Frauen werden dazu angehalten, das zu tun, weil wir schon auch als Gesellschaft darauf spekulieren, wenn sie es mal nicht mehr machen, dann kommt sofort das schlechte Gewissen und sie sind doch wieder am Start. Ja, und das ist vielleicht die Zuhörerin, die jetzt zuhört, die sagt, ja genau, ich mach's dann mal nicht, aber dann sitze ich da und habe ein super schlechtes Gewissen und dann denke ich mir, bevor ich mich jetzt hier selbst zermartere, mache ich es halt doch wieder. Und das Buch soll auch ein Stück weit ja raus helfen aus diesem Teufelskreis, aber eine Mischung bringen. Ja, das bedeutet nicht, dass wir überhaupt nichts mehr zum Glitzern bringen sollen. Weil es gibt ja nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt auch ein Grau. Also es gibt auch verschiedene Abstufungen. Und das heißt vielleicht auch ganz konkret, ich überlege mir, jetzt fahre ich nochmal zum Blumenladen und hole neue Blumen oder lasse ich einfach mal 2 Wochen den Tisch ohne Blumen stehen. Ja, oder sage ich mal zu meiner Familie, ich möchte gern, dass ihr nächste Woche mal einen Strauß Blumen besorgt. Ja, bringt doch mal was mit. Also was ich da für Lösung für mich finde, das ist völlig individuell und nichts ist falsch und nichts ist richtig. Aber mal kurz zurückzutreten und zu überlegen, hey, was kostet es mich eigentlich an Zeit und Kraft, überall Glitzer in den Alltag zu streuen? Ne? Und ich weiß, weil so viele Mütter zuhören, ist es immer so ein Thema. Bei Kindern ist es natürlich nicht die Frage, lasse ich das mal sein? Wenn man sich vorstellt, das Kind hat jetzt halt kein Schoko-Nikolaus am 6. Dezember im Stiefel. Dann ist es natürlich schon schlimm, ja, weil es wahrscheinlich enttäuscht ist, das Kind. Und deshalb greift da natürlich, und das spreche ich im Buch auch ein Stück weit wieder an, wie kann man so ein familiäres Projektmanagement aufteilen? Also wie können wir schon auch die Dinge, die wirklich wichtig sind, dass das Kind jetzt nicht enttäuscht ist, wie können wir dafür sorgen? Wie können wir uns aber auch gleichzeitig ein bisschen zurücknehmen? Das kennen sich ja auch alle Mamas. Über Social Media kriegt man immer so viel an Input und Impulsen und hat dann oft das Gefühl, ich muss jetzt alles machen. Die Wichteltür und der Adventskalender. Und auch hier wieder, Moment mal, stopp. Was ist schön, was ist wichtig, was tut meinem Kind gut? Aber wo lasse ich auch meine Lücke stehen? Wo gibt's halt bei uns keine Wichteltür? Weil ich natürlich dann weiß, ich muss das Zeug verstauen, ich muss es besorgen, ich muss jeden Morgen das Wichtelchen irgendwas Lustiges machen lassen. Und schon haben wir wieder ein Riesenprojekt, wo Väter dann sagen, wieso brauchen wir eigentlich einen Wichtel? Ja, und deshalb, also die Männer sind nicht das Problem, ist auch ganz wichtig. Es ist die Sozialisation in diese Rollen. Und deshalb ist es eben auch wichtig, diese Rollen kennenzulernen. Und dann darf jede Frau für sich entscheiden, wo lasse ich eine Lücke und wo fülle ich sie, weil ich will oder weil mein schlechtes Gewissen so groß ist. Aber ich verstehe jetzt besser, warum bin ich oft so für die anderen diejenige, die sich um alles kümmern muss.
Ja, Michelle und ich haben ja auch über das schlechte Gewissen geschrieben in unserem Buch, auch in ganz vielen Aspekten. Ne? Und ein Punkt ist auch immer dieses Aushalten. Das ist halt auch schwierig. Mhm. Aber ich denke, wenn man mal Sachen dann sein lässt und es überlässt, dann, also wenn es niemanden stört und alles cool finden, denke ich, na, dann war es vielleicht nicht so nötig. Und wenn sich Leute dran stören im Familien, also jetzt in der Familie zum Beispiel, dann kann man ja auch mal sagen, ja, wollt ihr in euch drum kümmern? Ne? Also dann wird es halt erst sichtbar, was im Hintergrund so passiert. Mhm. Und für mich ist das Gleiche jetzt bei Deko oder solchen Dingen, das ist sehr sichtbar, aber gerade dieses Gefühle wahrnehmen und für gute Stimmung sorgen, ist, finde ich, ganz schwer sichtbar zu machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich einen ganz schlechten Tag habe und es gar nicht hinkriege, dann wird es halt total sichtbar erst. Aber es ist nicht so was Greifbares, wo man sagen kann, das habe ich jetzt weggelassen, seht ihr mal. Jetzt haben wir kein Wichtel, sondern, also ich finde so, bei Emotionen ist es noch ein bisschen schwieriger greifbar oder auch mit dem Partner dann vielleicht zu besprechen.
Absolut. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, wir haben das Wort Mental Load, das mittlerweile auch wirklich sehr bekannt ist, aber deshalb braucht es auch dieses Wort emotionale Arbeit, Emotional Load, also auch eine Überlastung, die damit einhergeht. Auch hier hören viele Mütter zu und kennen das, weil emotionale Arbeit bedeutet, ich stelle meine eigenen Emotionen zurück und gehe auf die Emotionen anderer ein. Und das kennen wir bestens bei Kindern. Die können ja ihre Emotionen, je kleiner sie sind, desto schlechter regulieren. Da sind wir Eltern einfach dafür da, um die Emotionen zu begleiten und Kinder dabei zu unterstützen. Das bedeutet aber auch, dass wenn ich mich mit den Emotionen meiner Kinder beschäftige, dass ich damit auch viel Arbeit habe, insofern ich überlege, was braucht mein Kind gerade, ja? Es ist in der Kleinkindphase, dann kommt die Autonomiephase, ich lese vielleicht was dazu, ich höre mir dazu was an. Ich habe jetzt Kinder, die sind eher so Richtung Pubertät. Die haben auch wieder emotionale Herausforderungen. Ich beschäftige mich damit, was braucht ein Kind in der Pubertät, wenn sich das ganze Gehirn umbaut. Und das ist ganz schön viel Arbeit, ja? Und genau wie du sagst, wir merken es immer dann, wenn wir selbst mal emotional nicht in der Lage sind, hier die ganze Zeit geduldig und freundlich zu sein, was völlig normal ist, ja? Jede Mutter, jeder Vater ist einfach mal schlecht gelaunt und es ist auch, finde ich, gar nicht schlimm, das mal zu zeigen. Aber dann merken wir auf einmal, aha, was passiert, wenn jetzt diese emotionale Arbeit mal nicht getan wird, ne? Und auch hier kann ich nur sagen, was mich immer so ärgert, ist, wenn Frauen, gerade Mütter, so dazu angehalten werden, auch über Social Media, immer geduldig und ruhig zu sein. Denn wir haben auch ein Problem in der Sozialisation von Mädchen, dass ihnen Gefühle wie Wut, Aggression, Lautsein abgesprochen werden. Ja, und das ist ganz wichtig, dass sie das fühlen dürfen. Und auch hier wieder sind gerade Mütter für Mädchen große Vorbilder. Sie orientieren sich an uns, weil sie sehen, ah, die ist mir ähnlich, das ist eine Frau. Ja, so wie Söhne sagen, okay, das ist ein Mann, mein Papa. Also gucke ich, was macht der denn so? Ich lerne von ihm und Mädchen lernen nun mal dann vor allem von der Mutter. Und die Mutter, die sozusagen immer sich zusammenreißt und nie auch mal wütend ist und sagt, es reicht mir jetzt, ich will nicht, hier ist Stopp, dann sehen die Mädchen, okay, Frauen dürfen sich nicht ärgern. Sie müssen ruhig und geduldig sein. Und das ist deshalb auch genau dieser wichtige Punkt. Emotionale Arbeit bedeutet natürlich schon, auch bei Kindern ab und zu stelle ich meine eigenen Gefühle zurück. Aber auch hier mal zu sagen, Moment mal, auch ich habe Emotionen, auch ich möchte die zeigen und dass das völlig in Ordnung ist. Und diese emotionale Arbeit sichtbar zu machen, ist tatsächlich auch so wichtig in diesem Buch gerade. Zum Beispiel, wenn man gemeinsam Eltern ist, wie kann man gemeinsam diese emotionale Arbeit leisten? Also wo braucht unser Kind gerade zum Beispiel besonders viel Begleitung? Wo wissen wir nicht so genau, Autonomiephase, Pubertät, was auch immer, was ist los? Wie informieren wir uns? Also das ist auch ganz wichtig für Eltern, die zu zweit sind, dass wir uns dieser Arbeit bewusst sind und die auch so aufteilen, dass beide da sich mit beschäftigen. Weil sonst haben wir wieder gerade so die Mutter, die sich um alles kümmert, Ratgeber liest, sich einfühlt in das Kind, mit dem Kind spricht, Gespräche sucht. Und ein Vater, der da manchmal außen vor ist und was für Väter auch ganz schmerzhaft ist. Ja, weil damit nehmen wir eben weniger Anteil. Also auch hier ist es gut zu gucken, wo übernehme ich diese Rolle, wie toll ist es, dass ich das mache, aber wo nehme ich mich auch mal raus, indem ich ein Partner oder eine Partnerin oder wenn ich alleinerziehend bin, auch andere Menschen, Großeltern, Paten, Onkel, Patentante mit einbinde, weil ich sage, Moment mal, diese Pubertät oder diese Autonomiephase macht mich gerade selber wahnsinnig. Ich brauche mal jemanden, der mich hier unterstützt, weil ich halte dieses Kind gerade nicht aus. Das ist völlig in Ordnung. Also alle, die das fühlen, ein 3-jähriges Kind, das ständig nach dem Kindergarten heulend im Flur liegt oder ein total schlecht gelauntes Kind in der Pubertät, wir halten uns manchmal nicht aus, das ist völlig normal in der Familie. Meine Kinder halten auch mich manchmal nicht aus, ne? Und es ist alles völlig in Ordnung und normal. Und da erlebe ich schon auch, dass viele Mütter da sehr belastet sind, weil sie eben versuchen, ständig da zu sein, die eigenen Gefühle zurückzustellen und dann auch sich nicht erlauben zu sagen, ich halte gerade einfach mein Kind nicht aus. Und vielleicht auch hier nochmal die Ermutigung, solche Gefühle dürfen wir fühlen. Und ich möchte sogar intensiv Mütter von Töchtern dazu ermutigen, Wut auch mal zu zeigen, ja. Das muss ja nicht sein, dass man das Kind zusammenbrüllt oder dass man zu Hause die Vase gegen die Wand donnert, sondern wirklich auch mal zu sagen, ich bin gerade echt sauer und ich möchte das oder ich möchte jenes jetzt nicht tun. Es ist gut und wichtig, weil Mädchen die Bestärkung brauchen. Frauen dürfen wütend sein.
Ja, und das ist tatsächlich eine Herausforderung. Ich überlege gerade, wir sind eben eine Frauenfamilie, das ist natürlich auch alle in meinen Vorgenerationen, soweit ich gucken kann, auch so gemacht haben. Und ich mich dann manchmal so schlecht noch fühle, wenn ich sage, nee, jetzt will ich gerade nicht kuscheln oder so, ne? Das muss, und dass jetzt hoffentlich meine Kinder lernen, dass es anders geht. Ich meine, meine Mama hat da schon auch, wir sprechen ja oft über Cycle Breaker, die hat auch schon immer mal wieder ein Stück anders gemacht. Und jetzt mache ich es wieder. Jetzt habe ich Jungs, da ist dann mal spannend, wie sich das weiterträgt. Aber ja, da glaube ich auch, da haben wir, ja, da kommt eben ständig immer wieder dieses schlechte Gewissen. Und als du gerade gesagt hast, ne, auch Alleinerziehende, das ist ja nochmal, da ist ja im Alltag oft niemand da, der diese Last mitträgt. Ne? Das ist natürlich noch viel schwieriger, weil da kann ich halt gar nicht sagen, mach du mal.
Und umso wichtiger ist dieses Mitgefühl mit sich selbst. Also zum Beispiel als Alleinerziehende, dann wird mir auch vielleicht durch das Lesen des Buches nochmal klar, ich bin natürlich auch für meine Kinder so eine Feel-Good-Managerin. Also ich muss ganz allein dafür sorgen, dass zu Hause eine angenehme Atmosphäre herrscht. Und das mache ich auch gerne oder ich muss es einfach auch tun, aber ein Stück weit kann ich es auch manchmal nicht. Also da brauche ich einfach, deshalb Alleinerziehende brauchen das Netzwerk. Und ich weiß, das haben sie oft nicht. Und das ist eben genau das Problem. Brauchen auch mal eine Ablöse bei dieser emotionalen Arbeit. Zum Beispiel also die Patentante oder der Patenonkel der Kinder oder die Großeltern oder NachbarInnen, wie auch immer. Das brauchen wir ganz dringend. Und sie lesen aber durch das Buch auch, okay, ich bin die Projektmanagerin im Alltag. Vielleicht kümmere ich mich auch um meine Eltern. Ich bin im Büro die perfekte Kollegin. Ja, ich bin die Gesprächsmoderatorin in Gesprächen mit Freundinnen und Freunden. Und sich diese Rollen nochmal bewusst zu machen und zu merken, aha, wow, das ist so viel. Kein Wunder, dass ich oft so kaputt bin. Oder was ich auch eine interessante Erkenntnis fand, und es war sogar der Auslöser für dieses Buch, dass ich selber auch gemerkt habe, dass ich in Gesprächen, gerade vor allem mit Männern, also ich treffe mich mit einem alten Freund und merke dann, ich bin so eine Gesprächsmoderatorin. Ja, also ich führe das Gespräch, lenke und leite. Und jede Lücke, die entsteht, eine unangenehme Stille, habe ich sofort gefüllt mit einer interessanten Gegenfrage. Also nicht nur Gegenfrage, sondern eine interessante Frage. Sag mal, und was ist nochmal mit deinem Sport, den du immer so gern machst? Und nach dem Gespräch sagte dann der alte Freund zu mir, also Laura, mit dir kann man wirklich stundenlang reden. Und mir ist gleichzeitig aufgefallen, ich habe 1000 Fragen gestellt, er hat mir ganz viel von sich erzählt, er weiß aber über mich nichts. Er hat keine Gegenfrage gestellt, wo ich auch dachte, er ist so ein Depp. Andererseits, ich habe jeden Moment, jede Lücke sofort mit einer spannenden, interessanten Frage für ihn gefüllt und habe auch gar keinen Raum gelassen, vielleicht auch mal eine peinliche Stille, wo ich einfach mal sage, okay, jetzt moderiere ich hier nicht weiter durch, jetzt lasse ich ihn mal. Ja? Und das fand ich so eine interessante Erkenntnis. Und wirklich jede Frau, der ich diese Geschichte erzähle, die sagt, kenne ich. Ja? Und ich habe nämlich, und warum das so wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, ich habe diese Erkenntnis, die hat mir so viel gebracht und ich habe jetzt was verändert. Also wenn ich gerade mit Männern spreche, mit Freunden und so, wo man auch so lockere Gespräche führt, dann lasse ich immer ganz bewusst die Moderatorin in mir weg. Und ich merke schon auch, dass wenn ich da manchmal viel erzähle, dann kommt so eine innere Stimme, hey Laura, nimm nicht so viel Raum ein. Und es ist sogar auch schon vorgekommen, dass der mir gegenüber so ein bisschen so einen glasigen Blick bekommen hat, so Gott, erzählt dir heute viel. Und ich habe so in mir gedacht, egal, das musst du jetzt aushalten, da musst du jetzt durch. Ich bin spannend, ja, ich habe viel tolle Sachen zu erzählen. Und ich habe überhaupt keine Lust mehr, hier immer so die Moderatorin zu sein. Also es ist so ein, was ich sagen will, es sind so Muster. Wir geraten da so rein und wir können was verändern, indem wir das Muster erkennen. Und darum war mir das im Buch so wichtig. Es geht eben nicht nur um die tolle Mutter, die super Tochter, sondern diese Verschiedenartigkeit der Rollen, die aber immer damit zu tun haben, dass wir Frauen Verantwortung übernehmen. Ja, weil es uns eben von außen auch so ansozialisiert wird. Und das ist sozusagen, dieses Buch ist so ein Stopp, Moment mal. Ich möchte selber entscheiden, wann ich ein Gespräch moderiere, wann ich eine Familienfeier organisiere und ebenso auch im Hinblick. Deshalb ist das Buch auch gewidmet meiner Tochter, meinen Patentöchtern, weil ich möchte nicht dass die Mädchen schon wieder diese Verantwortung spüren und schon wieder das Gefühl haben, ich bin dafür da, für gute Gefühle zu sorgen. Ja, das ist mir ganz großes Anliegen, weil ich meine Tochter sehe, vielleicht jetzt auch alle, die zuhören und denken, ach, die Laura Fröhlich, die scheint alles richtig zu machen. Nein, auf keinen Fall. Ich sehe auch meine Tochter wieder. Ja, die bastelt die schönsten Geschenke. Die weiß, wie man Vasen und Blumen kauft. Und zum letzten Geburtstag hat die das Geschenk organisiert, das dann alle drei, also auch zwei Jungs, miteinander mir geschenkt haben. Ich dachte, es darf doch nicht wahr sein. Ich möchte, dass die Jungs das mal machen. Ne? Deshalb sage ich im Alltag oft zu meiner Tochter und auch zu meinen Söhnen, Moment mal, das geht nicht nur hier an Sie, an meine Tochter, sondern genauso an die Söhne. Oder vielleicht versuche ich sogar manchmal noch mehr von den Jungs zu erwarten. Weil, um jetzt auch wieder zum Punkt zu kommen, das Problem ist auch, dass Jungs das oft nicht zugetraut und zugemutet wird. Und deshalb ist natürlich auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir Männern zumuten und zutrauen sollten, dass sie mal die Verantwortung übernehmen, weil die natürlich auch manchmal in so einer Außenvorrolle sind. Wenn es immer eine Frau gibt, die es immer noch schneller und besser macht, kommen Männer da auch nicht raus. Aber dieses Buch richtet sich gezielt an Frauen, denn ich finde, Männer müssen da schon auch ihre eigene Revolution starten. Und das wünsche ich mir auch, weil es ist oft diese emotionale Arbeit, wenn manche Männer nicht gelernt haben, diese Arbeit zu übernehmen oder auch mit sich selbst empathisch zu sein, dann haben wir eben auch ganz viele Jungs und Männer, die nicht so genau wissen, wie gestalte ich eine Beziehung zu mir, zu anderen, wie mache ich ein schönes Geschenk. Und das ist auch eine ganz große Not, das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber wenn Männer sowas nicht lernen konnten, dann sind die oft sehr alleine, wenn es nicht schon wieder eine Frau gibt, eine Schwester, eine Kollegin, eine gute Freundin, eine Partnerin, die das wieder für sie übernimmt. Also wir haben hier von zwei Seiten eine Herausforderung, aber dieses Buch richtet sich schon an Frauen, wenngleich Männer das auch lesen dürfen, denn es gibt auch viele Männer, die sich in dieser People-Pleaser-Rolle wiederfinden. Das möchte ich hier nochmal betonen.
Ja, dann würde ich das als Abschlussappell vielen, vielen Dank auch nochmal weitergeben. Lest dieses Buch. Ihr könnt ja danach mit eurem Partner zum Beispiel sprechen. Ich habe das mit dein erstes Buch, das war mein allererster Einstieg in diese Mental Load-Geschichte und da habe ich diesen Begriff gelernt und dann habe ich meinen Mann dazu. Aber ja. Ich dachte, du, wir müssen da mal reden, habe das Buch hingelegt, weil das war, als ich frisch Mama war, dachte ich so, wow, krass. Und genau, da kann man ja auch immer dann anknüpfen. Ne?
Also ganz genau. Also es soll ermutigen, sich da mit diesen Rollen auseinanderzusetzen. Es ist aber jetzt nicht dieser Ratgeber, der sagt, wie Frauen sich verhalten sollen. Denn das hören Frauen von allen Seiten, was sie anders machen sollen, was sie bisher falsch gemacht haben. Das ist es auf keinen Fall. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier von meinem Buch erzählen durfte.
Danke dir. Vielen Dank für deine Zeit und für alle, die uns zuhören. Wo findet man dich, dein Buch? Wo kann man dir folgen?
Also mein Buch gibt's natürlich überall, wo man Bücher kaufen kann. Natürlich auch in jeder Buchhandlung. Und das ist super schön, wenn wir Buchhandlungen unterstützen. Gibt's aber auch online überall zu bestellen. Dann findet man mich vor allem auf Instagram als Mental Load Expertin. Und darüber kann man dann auch meinen Newsletter abonnieren. Da gibt es so eine kostenlose Mental Load Liste zum Arbeit aufteilen. Aber all diese Informationen, würde ich sagen, sind geballt zu finden auf Instagram. Und genau, ich freue mich, wenn mein Buch möglichst vielen Frauen hilft, so noch mehr über sich selbst rauszufinden, weil ich kann nur bestätigen, diese vielen neuen Wörter, die es gibt, auch wenn manche sagen, muss das alles immer Englisch sein und wieso alles immer neu. Ja, aber diese Begriffe, die führen dazu, dass wir über etwas reden können, was bisher unsichtbar war.
Genau. Wir verlinken das auch nochmal alles, dann müsst ihr mich suchen, in den Shownotes und verlosen wie immer unter unseren Steady-Unterstützerinnen ein Exemplar des Buches. Schreibt uns doch einfach, in welcher Rolle ihr euch heute beim Hören wiedererkannt habt. Das würde mich freuen. Vielen Dank, Laura. Schön, dass du da warst.
Ich danke dir. Ciao.
Ciao.